Wir haben 100 Leute gefragt, sagen Sie uns das Beste auf der Welt. Und davon haben 100 Leute gesagt, die Lindenstraße. Herzlich willkommen. Dies ist eine weitere Sonderfolge WIMAF mit dem Untertitel Meine Freundin hasst die Lindenstraße, denn mir gegenüber sitzt sie. Sie ist nicht nur eine Podcast-Legende, eine deutsche Produzentenlegende, ein deutsches Erfolgsmärchen. Sie ist nicht das aktuelle Wirtschaftswunder in Person. Sie ist nicht nur charmant, eine charmante Gastgeberin und eine aufregende Person.
Wow.
Und sie ist nicht nur...
Es macht genau so viel Spaß, die Lindenstraße gucken.
Na, ich wollte, ich brauche ja noch... Ich muss ein Wort die ganze Zeit aufsparen, deswegen. Und sie ist nicht nur ein absolutes Multitalent, das von...
Im Bett.
Ausdenken, im Bett, sich Sachen ausdenken, sich auch im Bett Sachen ausdenken.
So ein Bett ist... Wir könnten eine Maschine bauen, die...
Genau, also das ist hier nicht nur alles, sondern auch, das geht hin bis zu absoluten High-Profile-Organisation-Skills. Sie ist der SEO der Herzen und sie ist glücklicherweise meine Freundin. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hallo.
Herzlich hi. Willkommen in deinem eigenen Podcast.
Ich habe Hallo gesagt, nicht Hi.
Ja. Das ist, weil die Leute wissen, wie du zu dem Inhalt dieses Podcasts stehst.
Ja, er hat mich nämlich gebrochen.
Er hat dich gebrochen.
Ich bin einfach nicht mehr
du
ich.
Du hast gebrochen, er hat dich gebrochen.
Ich wollte ja auch diese zweimonatige Pause unter anderem, um mich von der Lindenstraße zu erholen. Ja. Und bei dem ersten war ich sofort wieder so erschöpft.
Jetzt. Ja, wirklich, wenn man dein Gesicht heute Morgen gesehen hat, hat man gesehen, dass diese Pause richtig gut funktioniert hat.
8 Uhr früh Lindenstraßenzeit bei uns.
Was? 8 Uhr? Nee, ist ja schon später.
Danach hatte ich 1000 Meetings mit viel Konzentration und ich war einfach, ich bestand halt zu 80% aus Hass.
Das ist aber vielleicht
schwieriger
ein ganz guter
Tag.
Vibe, um in so ein Meeting
an.
Mitzunehmen.
Hab sehr viel erreicht heute.
Ja, dann denkt man, du bist so eine taffe Geschäftsfrau. Die so, boah,
nee.
krass, wie wütend die ist, wo holt die das her?
Nee, es ist ja ein Trauma. Ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster gestarrt. Ich hatte so einen leeren Blick.
Maria? Ach. Vielleicht hast du ja auch diese Bewegung gemacht, die über die heute noch zu reden sein wird, die nämlich die Mutter von Carsten und Beate direkt in der ersten Folge, die wir heute sprechen wollen, gemacht hat. Wir haben wieder zwei Folgen geguckt, nämlich Folgen 17 und 18. Und zwar die Folgen Die Anzeige und Am Weiher. Und wie immer wird das Intro der Folgenbesprechung gesprochen von der Frau, die eine Beziehung zur Lindenstraße hat wie kein zweiter, Maria Lorenz.
Ich habe bei der ersten Folge vergessen, mir Featurings aufzuschreiben.
Aber ist dieses Featuring, schreibst du die währenddessen auf? Ich dachte mir, du machst es eh im Nachhinein.
Ich mach das währenddessen.
Machst du immer während du es guckst?
Ah, ja. Okay. Deswegen improvisiere ich jetzt, indem ich
aus deinen Notizen Featurings exzerziere.
Vier meiner Lieblingszitate schon mal vorweg nenne. Die Anzeige. Featuring folgende Zitate. Du musst mir versprechen, dass du dich jetzt nicht unnötig aufregst. Zweites Zitat. Was du brauchst, ist eine Tracht Prügel. Drittes Zitat. Da muss eine Person manisch-depressiv werden, um dir zu zeigen, wer du bist. Und viertes, but not least Zitat. Ich habe mir gedacht, dass Blond Robert Smith ein richtig geiles Mädchen ist. Kurz gefolgt von Beate Flöter ist ein tierisches Sex-Vibe. Du lachst?
Ja.
Ich habe heute früh am laufenden Band gesagt, wollt ihr mich verarschen?
Ja, es war, also man muss wirklich sagen, es war wieder eine Highlight-Episode. Episode 17, die Anzeige, ist eine Highlight. In der
Wenn Highlight der absolute Horror ist. Ich kann auch nur noch so sprechen, dass hinter jedem Wort ein Ausrufezeichen ist. Ich habe heute früh wirklich gedacht, was ist das? Warum? Wer?
Das stimmt. Da sind wirklich Highlights. Also es geht los.
Ich bin mir auch nicht sicher, als diese Sache mit dem Sex waren und dem Jungen, dem jungen Jungen.
Benny meinst du?
Ja.
Das ist ja nicht der Junge. Der Junge ist Klausi.
Ob es unter Umständen illegal ist, was wir hier gerade tun. Diese Folge zu gucken und in diesen Gesprächen und Videos dabei zu sein.
Pubertierende Gefühle können niemals illegal sein. Aber kommen wir erstmal zum Anfang dieser Folge, die schon ein absolutes Highlight.
Featuring mein fünftes Lieblingszitat. Pubertierende Gefühle können niemals illegal sein. Ihr Nils Burkeberg.
Die Folge fängt damit an, wir sind in der Wohnung der Flöters, wo Elisabeth Flöter im Bett liegt und überhaupt keinen Bock mehr hat aufzustehen, weil sie dieser Streit mit Dressler so schlaucht und sie irgendwie auch gar keinen Sinn mehr hat. Sie hat ja als Sprechstunde für ihn gearbeitet, aber sie hatten ja zuletzt noch diesen finalen, endgültigen Streit gehabt, in dem irgendwie so quasi das Outcoming war, okay, dann verpisst dich doch einfach. Und jetzt sitzt sie im Bett und denkt so, ach, ich will da auch gar nicht mehr hingehen und ach, das ist alles so ätzend und so. Carsten, ihr Sohn, kommt rein und fragt Mutter, was ist denn los? Und da muss man schon mal gleich sagen.
Sohn/Serienmörder.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Carsten hat einen ganz dezenten Norman Bates-Vibe in dieser ganzen Situation.
Und mit dezent meinst du extrem aufdringlich.
Weil er nämlich immer so spricht, er steht so im Raum und er hat so, er weiß nicht, da ist er ja auch als Schauspieler noch jung und unerfahren. Er weiß nicht, was er mit seinen Händen machen soll und deswegen hält er die einfach immer gerade am Körper. Lässt sie einfach mal runterhängen und hält sie gerade am Körper. Dadurch ist das natürlich nicht nur stocksteif, sondern einfach auch super psycho, wenn er dann so sagt, Mutter, was machst du da?
Ja, aber es ist auch sein Gesicht und er hat auch diese Art, hatte er schon in anderen Folgen, dass er aus dem Raum geht und dann so wiederkommt und aber nur halb sich selber im Türrahmen sehen lässt. Als würde er quasi sich so leicht verstecken und sie beobachten.
Naja.
So, und ich, noch schlimmer war es, als er gelacht hat. Weil er hat gelacht wie jemand, der jetzt wieder schnell in die Küche muss, um Kaninchen zu schlachten.
Ja, er ist irgendwie auch so, er ist so komisch attached zu seiner Mutter. Das ist auch eine sehr ungesunde Beziehung, checkt man irgendwie sofort, weil er irgendwie sehr an ihr hängt und sie irgendwie aber auch so ein bisschen durchgeknallt ist und er irgendwie versucht, alles vor ihr zu bewahren, was sie irgendwie aufregen könnte. Das ist ja auch das erste Zitat, das du uns heute vorgelesen hast. Das sagt Carsten ja zu seiner Mutter.
Du musst mir versprechen, dass du dich jetzt nicht unnötig dich aufregst.
Genau.
Nächster Satz, Beate!
Denn Beate, die ist ja quasi das komplette Gegenteil, auch der komplette Gegenentwurf zu Carsten, die ist ja flippig und.
Wobei, sie ist halt die witzige Mörderin. Sie hat ja auch ihren Hamster.
Ja, sie ist ja, aber sie ist, halt
Seite.
So ein Freak irgendwie und hat eine coole gelbe Hose an, auch finde ich. Und die kommt dann da ins Zimmer und sagt dann so, sagt sogar so, ey, hast du Mutter den Brief gar nicht gegeben? Und der irgendwie so, das ist genau die eine Sache, die er wirklich die ganze Zeit vermeiden wollte.
Ja.
Nein, habe ich noch nicht. Das ist tatsächlich ganz witzig. Und dann sagt sie, nur,
es ist übrigens nicht tatsächlich ganz witzig.
Müssen wir den doch geben. und dann sagt Carsten eben so, ja, aber Mutter, du darfst dich nicht aufregen, ich lese ihn dir vor. Und dann kommt Beate und bringt den Brief. Und merkwürdigerweise ist das die Stelle anscheinend, an der ich mir aufgeschrieben habe, Flöters beste Familie der Welt.
Ich habe mir aufgeschrieben, mein bisher größter Anführungsstriche der Welt, bester Moment in der Lindenstraße.
Weil, jetzt kommt es nämlich. Carsten liest ihr diesen Brief vor und der ist einerseits.
Sie liest ihn noch vor.
Ja, genau. Beate liest der Mutter den Brief vor. Das ist einerseits die Kündigung, andererseits auch, muss man sagen, wirklich ein faires Arbeitszeugnis. Sie hat da irgendwie seit 7 Jahren, glaube ich, gearbeitet. Und er hat ihr wirklich ein Tipptopp-Zeugnis, mit dem sie sofort überall mit Kusshand angestellt wird, geschrieben. Also da muss man sagen, war Dressler fair und korrekt an dieser Stelle. weil er sie wirklich über den grünen Klee lobt in diesem
Aber
Arbeitszeugnis.
Aber schon auch schwierige Situation zwischen den beiden.
Ja, zwischen den beiden ist natürlich nicht so gut, aber es ist sehr, sehr
aber muss man jetzt nicht so rausstellen.
Doch, weil nämlich Beate tut das auch. Die sagt nämlich dann, oh, da hat er echt ein cooles, ist ja echt nett von ihm, da hat er echt ein cooles Zeugnis geschrieben und so. Und Carsten irgendwie sagt irgendwie auch sowas Ähnliches, glaube ich. Und dann gucken sie zu ihrer Mutter. Und die hat dann einfach beschlossen, hat eine Outer-Body-Experience oder sowas.
Für das, was wir hier sehen, war ich bereit, mein ganzes Leben zu verändern. Weil was wir da gesehen haben, in dieser Szene, ist, dass jemand die Regieanweisung sei sehr geschockt und stell dich tot verwechselt hat.
Das ist ja auch so ein bisschen so dieses so, oh,
aber
ich kann nicht mehr.
Aber es ist auch, nee, ja, aber Leute, es lohnt sich dafür, sich einen Twitter-Account anzulegen, falls ihr den nicht habt. Ich habe heute den Screenshot von dieser Situation unter unserem Twitter Wie mal vorweg gepostet.
Sie hat den Kopf nach hinten gelegt, sozusagen auf die Kante der
also
Hinterwand
der
des Betts.
Also der Kopf ist so nach hinten gekippt.
Und sie hat den Mund einfach auf und die Augen
als zu. Als hätte sie quasi einen
so
Schlaganfall
starr.
Gehabt und ist jetzt tot.
Oder als würde sie schlafend darauf warten, dass ihr jemand Wein in den Mund gießt.
So. Ja, genau.
Oder wie so ein Vogel, der gefüttert werden will. Also einfach den Kopf so weit wie möglich nach hinten und den Mund auf und völlig bewegungslos.
Ja.
Und das ist wirklich super schräg, muss man sagen. Und was das Ganze noch schräger macht, ist, dass die Musik relativ fröhlich ist. Es ist so eine geckige Musik. Also mir so.
Und normalerweise ist halt immer, wenn irgendjemand einen Kühlschrank aufmacht, die Musik, als würde gleich irgendwie die Apokalypse starten.
Genau. Aber es ist so eine versöhnliche, geckige Musik, irgendwie so ein bisschen so hihihi. Und Carsten ist aber völlig außer sich. Mutter, oh Gott, Mutter, was ist los? Und Beate ist irgendwie so, ey, was
ist
denn?
Ja, aber Carsten ist auch deswegen außer sich, weil er sauer ist, dass seine Mutter quasi überhaupt so stark reagiert. Weil er will ja eh, dass sie da weggeht.
Ja.
Und die Mutter hatte ihm aber kurz vorher gesagt, wo soll ich denn sonst arbeiten? Natürlich gehe ich wieder zurück. Und dann hat er sich aufgeregt. Und jetzt regt er sich quasi auf, weil sie sich aufregt.
Ja, aber er hat auch in der ersten Sekunde Angst, weil er denkt, sie ist tot oder so. Oder jetzt einfach vor Schreck tot umgefallen. Hat Carsten schon Angst. Und dann auf jeden Fall sitzt sie so eine Zeit lang da und sie brüllen sie beide an, was ist los, was ist los? Und plötzlich springt sie wie von der Tarantel gestochen auf, schubst ihre Kinder beiseite, geht ins Wohnzimmer, wo das Telefon steht und wählt eine dreistellige Nummer. Und dann sagen die Kinder irgendwie so, also Carsten sagt dann irgendwie so, jetzt ruf ihn doch nicht an. Und dann sagt sie, ich rufe nicht ihn an, ich zeige ihn an. Und ruft offensichtlich gerade bei der Polizei an.
Mhm.
Damit ist die Szene dann vorbei. Diese wirklich sagenhaft. Also es ist wirklich, wenn diese Szene keine Legende in der Lindenstraßen-Historie ist.
Ey, ich habe das Gefühl, dass die Ansage am Set für die Schauspieler war, spielt jede Szene, als wäre es ein Finale in einem Shakespeare-Stück für die letzte Reihe. Aber für die letzte Reihe, jetzt kann ich leider nur super beleidigende Sachen sagen, deswegen sage ich es nicht.
Für die letzte Reihe im Theater auf der anderen Straßenseite.
Ja. Und zwar sitzen da drin
Tote oder was?
Ja. Ich habe diese ersten 2 Minuten oder 3 so gehasst.
Es ist ja auch krass, man muss ja jetzt überlegen, wir sind Folge 17.
17 ist eigentlich meine Lieblingszahl. Unter Umständen muss ich das heute ändern. Seit ich 4 Jahre alt bin, ist die 17 meine Lieblingszahl.
Das heißt also, die Lindenstraße läuft gerade mal 4 Wochen, 4 Monate. Ist das jetzt richtig, ja, ne? 4 Folgen pro Monat, genau. 4 Monate, nicht mal ein halbes Jahr läuft die. Da ist natürlich alles noch sehr ungelenkt, noch nicht richtig eingespielt. Deswegen können dann da noch solche super legendären Szenen entstehen.
Aber ich habe ja eine der aktuellsten Folgen auch mal gesehen.
Ja. Na, ist schon besser. Also gerade die alten Darsteller.
Der Ton ist ein bisschen besser.
Der Ton. Naja, auf jeden Fall kriegen wir als nächstes eine interessante Szene gezeigt im Treppenhaus. Und zwar sehen wir Blond Robert Smith, die offensichtlich aus dem Krankenhaus raus ist.
Ihr komischer Klavierspielerfreund hat sie abgeholt,
genau,
oder irgendwie
ihr
nach Hause gebracht.
Ihr Klavierspieler, Cruiser, irgendwie labert mit ihr. Und Benny Beimer steht am Fuß der Treppe und filmt auf einer Videokamera. Er hat plötzlich irgendwo eine Videokamera her. Eine VHS-Videokamera übrigens, deswegen ist die so riesengroß. Und filmt die Begegnung von Blond Robert Smith mit ihrem Freund. Und dieses Gespräch zwischen Blond Robert Smith, die heißt ja, glaube ich, Chris, ne? Und ihrem Freund.
Fragst du mich das gerade?
Das ist wirklich auch eine interessante Unterhaltung.
Ja, im Prinzip geht es darum, dass er sagt, sie muss sich einen anderen Arzt suchen und also sie braucht irgendwie Hilfe und sie sagt, nee, du kannst nicht mal, ich gehe nicht mehr zum Arzt. Und dann sagt sie, ich brauche nur Blabla. Und dann sagt er, du brauchst eine Tracht Prügel. So. Und dann gehen sie rein. Und der Junge filmt das alles.
Es ist irgendwie nicht so richtig klar, wie er das meint. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig verstanden. Sollte das ein Gag sein? Oder hat er das schon so ein bisschen ernst gemeint?
Also er hat schon ein bisschen ernst gemeint, weil alle sind ja sehr wütend auf sie. Weil das ist ja, ist natürlich auch die einzige richtige Reaktion auf jemanden, der sehr krank ist, der drogenpsychische Probleme hat, irgendwie misshandelt wurde und gerade sein Kind verloren hat. Das ist ja genau die Wutzielgruppe.
Klar, das ist ja auch,
auf wen soll man sonst wütend sein?
Berechtigter als bei solchen Personen.
Richtig rauf auf Mutti oder Ex-Mutti. So. Und also deswegen droht er ihr zu Recht eine Tracht Prügel an. Und Leute, ihr hört an meiner Stimme, dass ich das natürlich gerade nicht lustig gemeint habe, weil das macht mich einfach total wütend. Weil nämlich, pass auf, ich sag's dir, warum mich wütend macht. Und da greife ich jetzt auch in der Folge schon vor.
Okay.
Sorry. Und zwar macht's mich deswegen wütend, weil der Junge das gefilmt hat, dachte ich so, aha, jetzt wird quasi mal irgendwer sehen, entweder in der Schule oder die Eltern von Benny, wie diese Frau behandelt wird.
Na.
Wie ihr Freund mit ihr spricht und zu Hilfe eilen.
Aber da
und ich
kommt
dachte
gleich
so, genau,
was ganz
und
anderes.
Dann gibt es auch später quasi so eine Wohnzimmersituation bei den Beimers, wo er dieses Video vorspielt
ja.
und wo sie ganz kurz bevor das passiert, ausschalten und er dann eine Lektion über Privatsphäre bekommt von Willi. Willi natürlich wieder absolut
Hansemann,
on
ne?
top of his game in Sachen, ich habe meine
in
Familie
einsam,
in
auch was total, Pullover betrifft und so.
Du, einige Game Tops haben wir hier von ihm, die ich noch zu besprechen habe. Aber da halt auch, ich war so, so wütend auf diese fucking Folge, dass wir hier sehen, wie eine Frau, die gerade durch ein wirklich schlimmes Trauma gegangen ist, weil die Lindenstraße ist doch so progressiv und zeigt mir diese
ja.
Dinge. Es ist okay, dass sie mir die zeigt.
Ja.
Aber ich dachte sozusagen, dass die Moral von der Geschichte, dass es aus Versehen gefilmt wird, aber es wird nicht mal später, diese Szene wird gar nicht gezeigt, als wäre die vorher auch schon egal und nicht wichtig gewesen. Und es macht mich total sauer.
Nee, das siehst du, glaube ich, falsch. Also es geht dann auch nicht darum, das ist ja das Besondere der Lindenstraße, dass die natürlich in harte und in schlechte und fiese Situationen geht, aber auch nicht immer da das, den moralischen Ausweg zeigt, weil das Leben halt nicht so ist. Weil die Menschen ignorant sind und weil so Leute wie Chris oder wie du sie nennst, Blond Robert Smith, einfach total oft durchs Raster fallen und von der Gesellschaft irgendwie auch noch getreten und vergessen und bespuckt werden. Das ist ja nun mal leider die traurige Realität. Und dadurch, dass die Lindenstraße das abbildet, will sie halt dahin zeigen und darauf aufmerksam machen, aber kann da handlungsmäßig erstmal keine Lösung anbieten. Es ist übrigens interessant an der Szene, dass er, es kippt so, weil er hat sie ja, glaube ich, aus dem Krankenhaus abgeholt und sagt so, ja, jetzt sind wir wieder zu Hause, kommen, jetzt bringe ich dich gleich ins Bett und so. Und dann ist sie irgendwie so, ja, aber mir geht's halt scheiße. Und ist so, ah, jetzt hör doch mal auf damit, du brauchst eine Tracht Prügel und so. Und es endet damit, dass er alleine reingeht und sie irgendwie denkt so, ja gut, dann nee, will mich auch keiner, dann gehe ich wieder. Und dann Gabi die Tür aufmacht und sagt, komm, jetzt ess erstmal was, ich habe gerade Frühstück gemacht, Palatschinken, das ist ja, glaube ich, so Pfannkuchen, so zerschnittener Pfannkuchen. Komm, ich hab gerade Palatschinken gemacht, jetzt kommst du erstmal rein und isst was. Also es ist noch nicht mal der Kreuzfahrtklavierspieler, der checkt, dass er gerade Assi war, sondern es ist Gabi, die sagt, komm, jetzt musst du erstmal was essen, die so ein bisschen ihr Herz für Blond Robert Smith öffnet, was übrigens in der nächsten Folge
auch wieder schließt.
Eine Quittung ergibt.
Ja.
Aber das fand ich ganz interessant, dass die Szene dann sogar so aufgelöst wurde, dass nicht mal er, sondern dass Gabi sie dann reingeholt hat. Gabi hat sich auch sehr um sie gekümmert, als sie im Krankenhaus war und so.
Agree to disagree.
Die
nächste
ja gut,
Szene.
Wenn wir schon mal bei Hans sind.
Die beiden steigen aus dem Bus.
Ja,
Hans und seine Frau steigen aus dem Bus.
Ja.
Er freut sich super toll darüber, dass sie im Bus,
das
kann man
so
viel
geil.
Besser quatschen, weil sie haben im Bus, er will jetzt mehr Bus fahren mit ihr, weil sie haben viel intensivere Gespräche ja. als im Auto.
Er ist so krass, offensichtlich das erste Mal Bus gefahren, er ist so krass
er
geflasht
ist total
vom Busfahren.
Aufgeregt ja. und fand die Gespräche mit seiner Frau im Bus so toll. Und sie sagt zu Recht, aber wir können ja auch im Auto reden.
Ja.
Aber nicht so intensiv.
Das war super seltsam.
Was ist denn intensives Reden? Hat er die Hand in ihrem Schlüppi oder was,
vielleicht.
Während er ihr Sachen erzählt?
Vielleicht dachte er, es wäre die Haltestange.
In ihrem Schlüppi? Okay, cool. Was ich dann gut finde, ist, dass er wirklich der diktatorischste Vater der Welt ist, weil er einfach ihr so en passant, wie du immer sagst,
ja.
mitteilt, ach ja, so nee, wir ziehen nicht nach Barcelona. Habe ich mir schon seit ein paar Tagen überlegt.
Ja.
Aber droppe ich jetzt hier einfach mal so wohlwissend, dass die Einzige, die damit bis jetzt Arbeit hatte jeden Tag, du warst.
Helga.
Ich habe erst gedroppt, dass wir da hinziehen und droppe jetzt und sag auch noch, ich weiß es schon seit ein paar Tagen, dass wir da nicht hinziehen. Keines von beiden war eine Frage.
Ja.
Keines von beiden war eine offene Diskussion
ja.
oder so ein sorry, du hattest damit schon viel Arbeit. Und sie ist dann auch noch so ein Huschelchen. Ja, nee, ich freue mich total, super, dankeschön.
Ja, das ist genial, weil da ist natürlich die Frage, ist das jetzt, ist ihnen quasi aufgefallen beim Schreiben? Ach, das ist ja auch Quatsch, wenn wir jetzt die Familie irgendwie wegfahren lassen oder wegziehen lassen. Das bringt ja gar nichts, wir müssen die hier behalten. Und deswegen haben sie weil es ist ein extrem ungelenker Kniff, dass das Erste, über was sie reden, sozusagen die Reiseabsage aus dem Off
ja.
ist. Also da hat man so das Gefühl, dass da hat irgendwas nicht gestimmt oder
ja.
sie haben so eine Szene vergessen oder irgendeine Story ging nicht auf.
Naja,
oder so.
Es ist halt genau, also so angeblich war es wegen dieser Frau, die halt in der letzten Folge auf ja, der anderen Straßenseite stand, ne, weil sie war, da kommt übrigens auch dieses Zitat von Mutter Beimer. Da muss eine Person manisch depressiv werden, um dir zu zeigen, wer du bist, weil er sozusagen erkennt, dass sein Herz dem Sozialdienst gehört und nicht irgendwelchen verzogenen Görn in Barcelona.
Genau, Lissabon. Das ist natürlich so.
Das ist für
so
mich übrigens die gleiche Stadt. Ich war in beiden noch nie. Und irgendwie sind es immer die beiden Städte, die so cool sind, so unten links, wo man hin soll.
Aber das eine ist halt Spanien, das andere Portugal.
Aber es ist beides unten links. So funktioniert die Welt für mich. Ich denke nicht in Staaten und Grenzen.
Das finde ich schön.
Ich denke in rechts, links, geradeaus.
In Richtung.
Oder diagonal.
aber ich fand das so interessant, weil das extrem ungelenk war. Und weil man so das Gefühl hatte, okay, sie haben sich entschlossen, wir machen so eine Monster of the Week Sache. Wir haben so in jeder Folge haben wir so die eine große Story, die alle umtreibt und die aufregend ist und die für Konflikt sorgt und so weiter und so fort. Und dann eine Woche später, ah fuck, wir haben ja letztes Mal mit dieser Story aufgehört. Oh Mann, ja, jetzt lass uns das irgendwie noch schnell hier rumkriegen, damit wir mit dem neuen Monster of the Week anfangen können sozusagen. Aber da wir eine kontinuierliche Serie sind, muss alles aufeinander aufbauen. Das heißt, wir müssen es nochmal aufgreifen und weil in Action-Serien aus der Zeit passieren die Sachen halt und in der nächsten Folge ist quasi nichts passiert und hier, hallo, und hier ist es so, dass die das aufgreifen müssen und dass sie das dann irgendwie diesen Faden aufgreifen und beenden müssen und keine Lust haben, den noch weiter zu spinnen und den deswegen noch mehr beenden müssen.
Ja.
Das finde ich lustig.
Aber es ist halt auch so unnötig.
Er hat übrigens auch noch, ich fand einen anderen Satz schön, was die manisch-depressive betrifft, wenn er da geblieben ist. Er hat nämlich dann gesagt, manisch-depressive Menschen sind nun mal nicht sehr belastbar. Das ist natürlich, wow, eine Neuigkeit. So, da sind wir wieder. Unbemerkt von den meisten hatten wir gerade eine kurze Pause von
circa 24 Stunden.
Was denn?
Du hast recht, es war gestern Abend und jetzt ist es mittags.
Genau.
Wir haben uns einfach ein bisschen verquatscht.
Ja.
An so einer Familienfront.
Aber auch energetisch. War nicht mehr viel übrig.
Ja, ist so lustig, weil ich hatte den ganzen Tag gestern sehr viel zu tun. Einfach mal ein kleiner Einblick in unser Leben. und war noch so gehypt, als wir uns hingesetzt haben, um aufzunehmen. Und dann haben wir diese kleine Pause gemacht. Und da ist jede Energie, die ich noch hatte, aus mir herausgeflossen. Und ich konnte nur noch ins Bett gehen.
Ja. Jetzt sind wir aber frisch und munter. Wir haben heute beide schon viel geschafft und haben uns jetzt hier zur Mittagszeit am Tisch versammelt, um weiter über die Lindenstraße zu sprechen. Das finde ich so schön, dass dich das Thema auch einen Tag später nicht loslässt, dass du da einfach so richtig, so lange wie möglich drüber sprechen möchtest.
Also, dass es mich nicht loslässt, stimmt. Albträume, wir reden hier von dunklen Gedanken.
Ja, Maria, wir wissen ja, manisch-depressive Menschen sind nun mal nicht sehr belastbar.
Da muss eine Person erst manisch-depressiv werden, um dir zu zeigen, wer du bist.
Übrigens, dann kommt ja tatsächlich, wir machen einfach mal, wir versuchen da nahtlos weiterzumachen, weil wir so sind. Ich glaube, da
weiß
waren
gar nicht,
wir ungefähr.
Wo waren wir?
Da sind wir, glaube ich, ungefähr stehen geblieben bei den manisch-depressiven. Weil nämlich jetzt kommt nämlich die Stelle, in der Benny zu Hause Ärger kriegt, die du auch schon kurz angesprochen hattest.
Kommt noch nicht.
Da kommt noch was dazwischen. Was kommt denn dazwischen?
Dazwischen kommt noch eine ganz kurze Szene beim Arzt, wo er zu einem dicken Patienten sagt, der sich wieder anzieht,
ja.
Ich würde Ihnen gern was verschreiben, aber Kamillentee macht's auch. Wo ich so dachte, du könntest ihm ja auch was verschreiben, du bist ja Arzt.
Aber das ist doch irgendwie ein cooler Arzt, der sagt.
Aber er sagt, er würde ihm gern was verschreiben. Offensichtlich nicht.
Na, er schreibt ihm aber dann irgendwas auf. Also dann sagt er, ich könnte Ihnen das hier verschreiben, aber machen Sie einfach Kamillentee. Nachher sagt er dann aus Versehen Pfefferminztee. Oh, das wird dann richtig knirsch.
Ja.
Da stellen wir uns vor, der Mann hätte jetzt Pfefferminztee. Ist ja sehr aggressiv.
Ist ein aggressiver Tee. Ist ein aggressiv. Tatsächlich ist es so, ich faste ja ein bis zweimal im Jahr, zwei Wochen, esse ich gar nichts. Man soll keinen Pfefferminztee trinken, aber man soll Kamillentee trinken.
Ja.
Weil Pfefferminztee ist hochaggressiv.
Also in terms of Lindenstraße auf jeden Fall.
Ja.
Und damit kommen wir dann auch zum menschlichen Pfefferminztee der Lindenstraße, nämlich Vater Beimer, Hansemann.
Immer am Überkochen, Leute. Immer irgendwie. Und vor allen Dingen immer dieses, diese, einerseits ist er einfach ein Diktator.
Ja.
Alle müssen halt jetzt, okay, wir melden die Schulen wieder an, wir müssen wieder alle zum Bürgeramt, weil er jetzt entschieden hat, auch dieses Mädchen, ich habe da so ein Bauchgefühl.
Ja.
Das einerseits, andererseits aber auch der launischste Mensch aller Zeiten.
Ja.
Das ist echt krass, wie schnell der genervt ist. Das ist echt der Hammer.
Auf jeden Fall geht es Benny an den Kragen. Du hast es ja gestern, also jetzt hier vor ein wenigen Minuten im Grunde genommen, in dieser Episode auch schon mal irgendwie kurz zusammengefasst erwähnt, dass Benny Ärger kriegt wegen seinen Videogeschichten. Er muss erstmal erklären, wo er die Videokamera her hat. Das alleine scheint mir schon irgendwie eine komische Story zu
AG
sein.
AG Video.
Genau, er sagt, er hätte sie aus der Schule, aber irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, er hat die, also auch da, wo er es dann zugibt und ihnen erzählt, habe ich immer noch das Gefühl, er hat die irgendwie geklaut oder von irgendwem,
wirklich?
Von einem Onkel am Spielplatz bekommen oder so.
Ja, aber wieso hast du das Gefühl, weil es so komisch erzählt?
Ja.
Aber weißt du, wie man das nennt?
Nee.
Schlecht Schauspielern.
Das ist auf jeden Fall irgendwie komisch, aber er sagt, er hätte aus der Schule, glauben wir es ihm mal, machen wir es, tun wir es seinen Eltern gleich und glauben es mal. Und dann kriegt er aber so die Leviten.
Der klaut doch nicht.
Dann kriegt er die Leviten gelesen, weil sich dann die ganze Familie zusammen im Wohnzimmer das Videomaterial anguckt,
das
er gefilmt
übrigens,
hat.
Das finde ich übrigens, nichts an dieser Szene hat für mich Sinn ergeben. Er hat im Hausflur eine Frau gefilmt, die er geil fand.
Ja.
Und setzt sich mit der ganzen Familie ins Wohnzimmer, um sich das anzugucken?
Nee, er ist ja, der Vater sagt ja jetzt, also er hat ja dann auch seine Eltern gefilmt und sie nach Hause kamen und hat gesagt, ja komm, stimmt, lass uns das Video doch mal angucken, stimmt, und so. Und er ist ja cool, komm, ich zeig dir
mal,
was ich
gefilmt
habe.
Okay, ich glaube, was ich meine, war dann später, das, was er noch gefilmt hat.
Ja, und dann zeigt er so die Videoaufnahmen und da sehen sie dann, dass er auch Chris, also Blond Robert Smith, gefilmt hat.
Beziehungsweise es geht darum, dass er Leute gefilmt hat, die das in dem Moment nicht wussten.
Genau, er hat Chris gefilmt, die mit ihrem Freund da diesen Streit, über den wir schon gesprochen hatten, du brauchst eine Tracht Prügel und so. Das hat Ben ja gefilmt und das sehen jetzt seine ganze Familie und sind wirklich entsetzt.
Entsetzt.
Wie kann er nur? Es ist wirklich, also gerade in Zeiten, ich meine auch brandaktuell in Zeiten von DSVGO und so, es ist wirklich, es ist,
ich
also
gebe
ein,
dir gleich brandaktuell.
Er überschreitet so viele rechtliche Grenzen. Er ist im Grunde genommen schwer kriminell. Er ist der, weiß ich nicht, er ist wie so ein, die Beimers sind eigentlich jetzt auch so ein Familienclan im Grunde genommen, der so die Lindenstraße terrorisiert, weil Benny Blond Robert Smith im Flur gefilmt hat, wie sie mit ihrem Freund streitet. Also so ist zumindest die Gefühlswallung, die Hansemann kriegt, während er dieses Video sieht.
Ja, aber der hat wirklich auch immer Gefühlswallung. Aber Entwarnung, es stellt sich raus, sein Sohn ist voll okay damit, dass man nicht Privatsphäre überschreiten sollte, sondern ist einfach nur ein Sexualstraftäter. In the making.
Ja, er sagt nämlich dann, dass er gar nicht wer er ist. Er filmt das ja nicht aus dokumentarischem Interesse oder weil er irgendwen in die Bredouille bringen will, sondern weil er die einfach geil findet. Er findet Blond Robert Smith einfach scharf.
Er sagt, es ist ein geiles Mädchen.
Ja.
Und
ja, warte, er sagt erstmal über Blond Robert Smith, das ist ein geiles Mädchen. Also die hat es ihm angetan, in die ist er, und Benny ist ja jetzt 14, 15 oder so, also Teenager.
Aber redet man so
Pubertät,
mit seinem Vater über sowas?
Der Pubertät schlägt volle Kanne zu. Na, er will seinen Vater so ein bisschen fronten. Und dann sagt er da irgendwie so, ich finde die halt total geil. Und deswegen habe ich die gefilmt. Und dann fängt er an, das ist eigentlich das Lustigste an der Szene, weil dann fängt er an, mal kurz so alle jüngeren Damen des Hauses,
ja,
in der Lindenstraße,
er macht dann so eine kleine
auf seiner
Liste,
persönlichen Geilheitsskala,
genau,
zu
und
bewerten.
Und benutzt dann auch so Worte wie, Beate Flöter ist ein tierisches Sex-Vibe.
Ja.
Aber ihm zu mollig.
Er sagt, dass Beate Flöter ein tierisches Sex-Vibe ist. Das finde ich auch.
Aber zu mollig.
Aber ein Sex-Vibe. Das finde ich auch eine interessante Beschreibung. Ich finde Beate auch viel attraktiver als Blond Robert Smith.
Blond Robert Smith hast du halt immer das Gefühl, wenn du an der vorbeigehst, gibt es so eine Gin-Kotzwolke. Das ist ja schon irgendwie auch immer dieser leichte graue Schweiß, den sie
ja,
so
aber
offen
wenn sie,
ich finde übrigens, das macht die Serie gut. Achtung, Lob-Jingle.
Lob von Maria für die Lindenstraße, ding.
Ja, dass die wirklich aussieht, als wäre die immer druff und zu und dieses leicht schwitzige, diese super dürren Beine, wie ihre Haare auch sind und ihr, also sie sieht wirklich immer aus, als wäre die so immer so ein Tick auf Entzug, aber auch irgendwie betrunken.
Ja, die hat echt dürre Beine, ne? Die hat so richtige Kackstelzen, wie man in Köln so schön sagt.
Naja, ist halt.
Aber Beate hat meines Erachtens auch sehr dünne Beine. Also sie hat ja gerade am Anfang dieser
Folge...
Nein,
die ist fett, Nils. Die ist richtig fett.
Gerade am Anfang dieser Folge in dieser gelben Hose, da denke ich auch so, das ist auch ein Strich in der Landschaft.
Benny sagt, die ist fett, Nils. Deswegen,
ja, das ist,
deswegen kann er die
das
nicht.
Das ist Jugendliche. Ja. Wie sagt man, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit oder so.
Aber es ist nicht die Wahrheit.
Nee, ist auch nicht, aber er ist auch kein Kind mehr.
Du Blödkopf.
Er ist ja auch kein Kind mehr. Maria?
Ja, ich bin jetzt sauer.
Es biegt halt sein Hart. Aber da wird er noch schwer mit auf die Schnauze fallen mit dieser Einstellung. Trotzdem, er steht total auf sie. Über wen reden sie noch? Sie reden noch über Tanja. Tanja Schildknecht ist ihm zu sporty. die hat ja nur ihren Sport im Kopf.
Ja, naja, und die kleinere Schildknecht hat er auch direkt abgewählt wahrscheinlich, weil die sich immer unten da die Schokolade am Briefkasten schnappert.
Aber eigentlich wäre ja Tanja Schildknecht das realistischste
Er ist 13. Girl für überhaupt ihn. Niemand ist realistisch für ihn im Moment.
Ist er 13? Ich weiß nicht, wie alt er sein
Hast
soll.
Hast du gesagt?
Ja, 13, 14, 15, irgendwie sowas. Aber Tanja ist doch sein Alter. Tanja muss doch genauso alt sein wie er.
Keine Ahnung.
Die, finde ich, ist irgendwie am realistischen erreichbar. Das finde ich ganz interessant, dass er diese ganz kategorisch ablehnt und direkt die beiden Älteren ins Visier nimmt.
Hat die nicht in der Affäre mit dem Nossek?
Naja, aber das weiß ja noch keiner.
Die Tanja?
Ja.
Wirklich? Habe ich das richtig?
Ich glaube, so, Mutter
doch auch.
Habe ich dich jetzt gespoilert?
Ihre Mutter doch auch, ne?
Ja, das kommt ja erst noch, glaube ich.
Was ist denn das für eine Serie?
Oder habe ich mich jetzt? Aber irgendwas ist mit Nossek noch.
Schlimme Menschenstraße sollte die Serie heißen.
Nossek wird auf jeden Fall auch
nicht
noch.
Nicht Lindenstraße.
Aber Nossek wird dafür
Linden,
noch.
Linden, weißt du, die stehen für so eine Ehrlichkeit und für so eine Bodenständigkeit und einfach auch so, da gehst du halt unter den Linden, da geht man hin, um sich zu finden. Das ja, ist so eine genau. Ruhe. Und
ja,
so eine,
die finden sich ja auch alle
so
selbst.
Eine, ja, aber es ist schlechte Menschenstraße.
Aber
und
wenn
nicht
eine
Lindenstraße.
Wenn eine Serie Selbstfindung ist, dann
oder
ja wohl die Linden.
Oder wegen mir ist es Brennnesselstraße.
Trauerweidenstraße.
Ja, oder zwei Tage abgelaufenes Hackfleischstraße. Sachen, die du einfach
ist ja kein
scheiße
Baum.
Findest.
Ist ja kein Baum.
Ach, denken wir doch auch mal außerhalb der Box jetzt. Außerhalb der Baumbox. Ich bin echt schon wieder so sauer.
Naja, auf jeden Fall ist das ist so wie so eine ganz skurrile Szene, weil der Vater ihm dann so ins Gewissen redet, du kannst nicht einfach Leute filmen.
Ich finde die Szene danach viel skurriler.
Das geht irgendwie, das kannst du nicht machen. Ja, dann kommt tatsächlich eine super seltsame Szene, die ich auch nicht richtig verstanden habe, denn
ich hab's auch
folgendes,
nicht verstanden.
Folgendes here we go, yo, that's
irgendein
a scenario.
Heist hat sich der Doktor ausgedacht, den wir aber
genau.
Alle nicht geschnallt
also,
haben.
Also, der Doktor kriegt Besuch von einem Kommissar. In seiner Praxis, weil Elisabeth Kopf nach oben auf der Bettkante die ihn angezeigt hat. Deswegen ist offensichtlich die Münchner Polizei nichts zu tun. Innerhalb von 12 Stunden steht der Kommissar von der Kripo schon auf der Matte bei Dressler. Ich weiß gar nicht, wegen was hat sie nochmal angezeigt? Unterlassene Hilfeleistung irgendwie sowas hat sie, glaube ich, ne?
Mhm.
Hat sie sich ausgedacht und steht bei ihm auf der Matte. Und will ihn verhören in seiner Sprechstunde. Und Dressler hat gesagt, ja, kommen Sie dann und dann, verhören Sie mich, ist 11:30
Uhr.
Okay. 11.30 Uhr. Und gleichzeitig, kurz danach, hat er ja Elisabeth angerufen und gesagt, du hast ja noch deine privaten Sachen hier, sei doch bitte morgen um 11.30 Uhr hier, um die abzuholen, sonst habe ich keine Zeit. Ich habe sonst die ganze Zeit Patienten. Also man merkt schon, der Doc fädelt was ein.
Und man
der
hat
Doc
natürlich
hat
auch sofort
Plan.
Ein paar Ideen, was da passieren könnte jetzt.
Ja, genau.
Jetzt Spoiler-Alarm, so. Nichts davon passiert.
Genau, also, weil jetzt wird's super strange. Der Kommissar kommt. So ein untersetzter bayerischer Halbglatzen.
Genau,
Kommissar.
Er begrüßt ihn und guckt, ob Elisabeth auch da ist. Die ist auch da und sammelt ihre persönlichen Sachen und
genau.
er lässt dann die Türen
genau.
Spalt offen.
Er lässt die Tür zum Vorzimmer offen, damit Elisabeth alles mithört. Er spricht auch extra laut mit dem Kommissar und sagt, der Kommissar sagt, ja, Herr Dressler, ich bin hier, weil ich Sie befragen möchte. Dann sagt er, das ist gut, fragen Sie mich, aber ich muss Sie untersuchen.
Ja,
Er fängt ihn an auszuziehen.
Er fängt ihn an auszuziehen.
Und der Kommissar
und der
sagt
Kommissar
die ganze Zeit, nee, Sie müssen mich nicht untersuchen.
Versucht
doch,
immer
doch.
Rückgängig zu machen. Also immer so, nee, Sie müssen mich nicht. Und er zieht ihn einfach, er knöpft ihm sein Hemd
auf. Genau, er sagt, na, wir müssen Sie untersuchen, das ist ganz wichtig, darum sind Sie hier. Und er weiß ja, dass der Kommissar nicht deswegen da ist, aber quatscht ihn die ganze Zeit in diese Untersuchung rein und es ist überhaupt niemand
und
kapiert.
Halt, also sein Ding ist, glaube ich, dass er quasi dem dem Kommissar beweist, dass er keine unterlassene Hilfestellung macht, weil er sieht ja, dass er krank ist und einen Leberschaden hat. Deswegen muss er ihn jetzt untersuchen, weil wenn er ihn jetzt nicht untersuchen würde, dann wäre es ja unterlassene Hilfestellung.
Ja, aber was soll das für ein Beweis sein? Das ist so super weird.
Und pass auf, dann ist auch was, weil als er ihn fragt, und was, wieso, haben Sie Beschwerden? Ja, ja, trinken Sie viel? Naja, das Übliche, 3 Liter Bier und ein paar Schnäpse am Tag. Ja. In den 80ern noch das Übliche. Dann kommt halt so, dann hat auch der Kommissar so einen kleinen Breakdown. Ja, na, ich war noch nicht beim Arzt, weil ich hatte auch so Angst, dass was ist. Aber ich habe ja immer Schmerzen. Und dann haben die irgendwie so einen Bro-Moment.
Erzähl
und dann,
auch, dass er geschieden ist oder irgendwie so.
Ja, und dann ist es halt auch durch.
Ja.
Und dann geht er rüber, um zu gucken, dass sie alles gehört hat.
Ja.
End of story.
Ich kapier's nicht.
Ich auch nicht.
Was soll's bringen, dass sie das hört oder?
Als würde er ihr beweisen wollen, auf eine aggressive Art, wo jemand dann sich ausziehen muss,
ja,
dass er niemals unterlassene Hilfestellung.
Na, oder als wenn er ihr beweisen würde, so, ha, guck mal, du kannst mir gar nichts. Deinen Kommissar, den krieg ich ruckzuck hier.
Aber er hat halt immer wieder das so betont. Ich würde doch dann Hilfestellung unterlassen, wenn ich sie jetzt nicht untersuchen würde.
Ja, aber es ist so, es macht wirklich ganz, ganz krass keinen Sinn. Ja. Ich kapier's übel. Auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, werde ich tatsächlich auch richtig wütend, weil es wirklich gar keinen Sinn macht. Also entweder ist es falsch geschrieben oder falsch gespielt, aber es ist überhaupt nicht klar, wer in dieser Szene wohin will. Weil es ist auch beim Kommissar nicht klar, dass der Kommissar sich dann doch untersuchen lässt, macht bei der Figur gar keinen Sinn, dass Dressler ihn so laut die ganze Zeit sagt, ja, ja, aber jetzt untersuche ich sie erstmal. Und ganz am Schluss sagt er, hier ist übrigens meine Aussage als Brief auf Wiedersehen und schickt ihn dann raus. Also es ist so, hä, das macht alles keinen Sinn.
Nee, als würde er ihm sozusagen beweisen wollen, dass er nicht die Art Arzt ist, der sowas unterlässt, weil er es am eigenen Leib erfahren hat. Es macht keinen Sinn. Da hätte sie dann gar nicht dabei sein müssen.
Genau.
Also ich dachte, dass er dann irgendwas sagt, dass sie dann reingestürmt kommt oder irgendwie sich verrät oder irgendein Scheiß, aber gar nichts ist passiert. Also für mich eine normale Lindenstraßenszene, für dich irgendwie eine Verwunderung.
Es ist wirklich, ich kapier's nicht. Und dann kommen wir zum Comic Relief dieser Folge. Denn wir erinnern uns an die letzte Folge im großen Stress, als sie zu dieser Schulveranstaltung gehen wollten, wo die Schule in Lissabon vorgestellt wurde, hat Mutter Beimer dem Studenten Phil Segers, der oben in der WG wohnt mit Gabi und Blond Robert Smith und so, hat sie ihm an der Tür so ein Türgeschäft gemacht, irgendwie 10 Packungen Klopapier und er hat gesagt, hier, ich verkaufe Klopapier und dann sagt Helga, ich nehme einfach 10 Packungen und hat dann da auf den Zettel geschrieben, unterschrieben und der Student so, alles klar. Jetzt klingelt ein Liefermann und sagt, ja, ich bin hier wegen dem Klopapier und dann sagt Helga, alles klar, ja, stellen Sie es einfach ab. Er so, ja, ich stelle es in den Flur und die so, ja, okay. Und weil sie gerade einen Braten kocht und plötzlich klingelt Frau Kling und sagt, Frau Beimer, kommen Sie mal bitte runter wegen ihrer Lieferung, Sie müssen mal gucken. Und Beimer so, hä, ja, okay, Marion, mach du den Braten weiter. Dann geht Helga runter in den Flur und dann guckt sie in den Flur, wir als Zuschauer sehen noch nichts. Und dann sagt Helga so, ja, okay, dann nehme ich meine Ration und dann
erschrickt sich aber schon.
Genau, erschrickt sich, aber sagt, okay, ich nehme einfach meine Ration und den Rest können ja dann die anderen aus dem Haus. Und dann sagen die, nee, das ist ihre Bestellung. Und die Kamera zieht auf und wir sehen, dass der komplette Flur unten bis unter die Decke hochgestapelt ist mit rosafarbenem Klopapier, weil Helga nicht genau hingeguckt hat und 10 Euro Paletten Klopapier.
Industriepaletten. IP heißt Industriepaletten.
Ja, 10 Industriepaletten Klopapier bestellt hat, statt 10 Packungen
Klopapier. Das ist auch Bildungsfernsehen.
Ja. Und das ist natürlich sehr lustig, weil einfach alles voll Klopapier steht. Und sie irgendwie der Ohnmacht nahe, denkt so, oh Gott, was soll ich denn mit so viel Klopapier? Und geht wieder zurück. Und dann kommt Hans nach Hause von der Arbeit. Und
jetzt erstmal ganz kurz, Nils.
Ja.
Lass mich mal hier kurz rein.
Okay.
Wir haben heute eine Premiere, denn mein Lieblingszitat in dieser Folge kam nicht aus der Serie, sondern von dir.
Ja.
Als du das Klopapier gesehen hast, hast du gesagt, dafür muss eine alte Frau lange kacken.
Da muss eine alte Frau lang für kacken. Ja, genau.
Da muss eine alte Frau lang für kacken. Ich habe es jetzt 3-mal verkackt, dieses Zitat, um nochmal das Wort Kacke zu benutzen und ziehe mich aus diesem Podcast zurück.
Nein, bitte nicht. Ohne dich funktioniert der nicht. Aber das ist natürlich das Erste, was mir einfällt.
Stell dir mal vor, du würdest irgendwie so alle 4 Wochen so 20 Minuten, 30 Minuten alleine über so eine Lindenstraßenfolge reden. Oh Gott.
Auf jeden Fall ist das sehr lustig, dass dann da dieses ganze Klopapier und Kling regt sich natürlich total auf Und dann kommt, dann gehen die irgendwie ab und dann kommt, und das war meine Lieblingsstelle nämlich, die fand ich wirklich sehr lustig, dann kommt Hans nach Hause, wie immer in seinem Beamtenmodus, und dann ist da noch eine Nachbarin, ich glaube Henny ist das sogar, und sagt dann irgendwie so, ja, was ist denn hier und so, und Hans sagt, was ist das denn, was macht denn dieses ganze Klopapier hier, und dann sagt Henny irgendwie zu ihm so, naja, wahrscheinlich macht ihr jetzt irgendwie ein neuer Supermarkt auf oder so, und dann sagt Hans wortwörtlich, das ist aber leider ein ziemlich begrenztes Angebot.
Fand's richtig gut, ne?
Ja. Das ist, ich mag Witze, die so Beamtendeutsch formuliert sind. Da habe ich einfach eine riesengroße Freude dran.
Finde ich auch gut.
Und dann sehen wir tatsächlich, dann sind wir in der WG und sehen, wie Helga auf Phil Segers einredet.
Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich habe nur geschrieben, was ist denn das für ein Wichser-Nazi?
Ja, das ist ein richtig hart. Genau, wir sehen ja vorher noch in der im Bütchen vom Griese.
Sich gegenüber Ausländer aufregen.
Genau, wir sehen vorher.
Und Griese schmeißt ihn daraufhin raus.
Genau, wir sehen im Bütchen vom Griese, wie er sagt, irgendwie, die machen eh zu viele Ausländer, machen Kneipen auf, weil das Akropolis in Gefahr ist.
Ah ja, weil die Mutter im Krankenhaus ist.
Genau, die Griechenmutter, die Mutter von Vasilis ist im Krankenhaus und das Akropolis befürchtet, deswegen zumachen zu müssen. Und das wird so ein bisschen diskutiert. Und Phil Segers frühstückt gerade eine Frikadelle in Bütchen vom Griese und sagt irgendwie so, ist auch gut, wenn irgendwie weniger Ausländer Läden aufmachen.
Und dann geht Mutter Beimer zu ihm in die Wohnung und auch so ein Power-Move, dass er auf der Couch sitzt, Füße hoch und liest, ein Buch liest, während sie ihn versucht zu überreden, dass man diese Bestellung rückgängig machen kann.
Ja, sie sitzt da ganz mütterlich.
Ja, und ich finde auch ganz gut, wie so ein Diskontensystem funktioniert hat. Man kann eine Woche lang zurückgeben, es kommt aber erst nach Ablauf dieser Woche überhaupt an. Also, weil ich dachte, mein erster Gedanke war, alles kann man zurückgeben.
Und ja, aber das ist ja ganz gut erklärt, finde ich tatsächlich, weil sie sitzt ja später auch mit Hans noch, der guckt sich ja dann die Quittung an.
Genau, weil sie keine Adresse finden.
Genau,
von der
sagt, die haben ja nicht mal eine Adresse, sondern nur ein Postfach. Ich kann doch nicht 10 Industriepaletten an ein Postfach schicken. Da sagt er auch irgendwie so, die Deutsche Post kann viel, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Klopapier in ein Postfach kriegt.
Mhm. Ich finde auch, also erstmal schön, dass er die Deutsche Post auch verteidigt und mag, das ist wichtig. Aber ich fand echt, und da bin ich vielleicht schon tatsächlich einen kleinen Mini-Zeh zu tief in der Lindenstraße drin. Aber ich fand, Willi, du alter Trötpenis, steh doch mal einmal zu deiner Frau.
Ja. Naja, er steht ja auch zu ihr.
Nein, er macht sie rund wie ein Buslenker.
Nee, das stimmt nicht.
Doch, das stimmt.
Später nicht,
aber im ersten Moment ja. Er wirft ihr das total vor.
Ja, er ist
und
ja auch
er hätte ruhig mal mit ihr zusammen auch zu dem Wichser gehen können.
Nein, der war ja noch nicht da.
Doch.
Sie ist ja runtergekommen, dann ist er gerade in der Zwischenzeit nach Hause gekommen. Aber als sie hochgegangen ist, war er noch nicht da. Da ist er ja gerade erst unten angekommen.
Nee. Weil sie lässt ihr Zeug auf dem Herd köcheln, geht runter wegen dem Klopapier gucken, weil Frau Kling sie ruft.
Ja.
Dann kommt Willi nach Hause. Und sie ist schnell wieder am Herd und danach geht sie erst zu Dings. Und dann haben sie aber später nochmal ein Gespräch darüber, wo er dann sich diese Rechnungssachen anguckt. Ihr müsstet Nils Gesicht sehen. Es ist sein, bin mir nicht sicher, ob ich dafür kämpfen soll, aber glaube dir kein Wort.
Doch, ich glaube ja alles. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr
erinnern. Ist ja auch egal. Ich fand jedenfalls, dass er ihn nicht genug.
Es ist auf jeden Fall die Folge, die für uns etabliert, Phil Segers ist ein wahnsinniges Arschloch.
Und wir haben einen ganz klassischen Klopapier-Cliffhanger.
Ja, wir haben einen aus dem Klopapier-Cliffhanger.
Ich glaube übrigens, nach der Reihenfolge meiner Notizen, und so ein großer Mensch bin ich, dass du recht hast.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Ich glaube,
deswegen.
Du hast recht, das möchte ich jetzt hier nochmal.
Aber das Wichtige ist ja nur, dass uns in dieser Folge endlich klar gemacht wird, Phil Segers ist ein Arschloch und wir haben endlich so ein richtig geiles Arschloch in der Lindenstraße. Also haben wir ja sowieso mit zum Beispiel Siggi.
Ja, und Frau Kling.
Aber jetzt haben wir auch so einen jungen Arschloch.
Oder auch Henny.
Ja, aber Henny ist kein Arschloch im klassischen Sinn. Was?
Zu ihren Kindern? Und sie geht fremd, sie zwingt ihre Kinder, sie ist bevorzugt
sie ist so,
ihr eines Kind so krass vor dem anderen.
Aber sie ist so,
mediengeil.
Sie ist so vom Ehrgeiz zerfressen, aber erstmal.
Aber das verstehst du
nicht. Ist halt unangenehm.
Das verstehst du halt.
Das ist nicht schön, aber es ist nicht so ein Arschloch wie Phil Segers, der aus destruktiver Mentalität alles macht, was er macht. Der einfach auch ein Arschloch sein will.
Ich glaube auch,
Handy
dass der Mann vom WG-Vorstand auch ein Arschloch ist, kann das sein?
Benno? Nö, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich mögen wir Benno. Ja. Hm.
Und wenn du wir sagst, meinst du alle außer mich?
Der, in späteren Folgen wird er, um ihn uns noch näher ans Herz zu bringen, wird er dann noch endlich anfangen, Tuba zu spielen.
Klasse. Kann's kaum erwarten.
Wir kommen zum
Meine
nächsten.
Freundin hasst die Tuba.
Wir kommen zur Folge 18 mit dem wunderschönen Titel
Am Weiher.
Und ich habe wirklich, diese Metapher wird über die ganze Folge getragen, wie bekloppt. Und sie macht wirklich keinen, überhaupt keinen Sinn.
Und ich habe auch nicht so viele Notizen, weil irgendwie...
Ja, sie war nicht so richtig, wollte ein bisschen edgy sein, aber sie war auch irgendwie so eine Übergangsfolge.
Vor allem, weil in der Folge davor ging es halt Schlag auf Schlag, sind da Dinge passiert.
Ja. Erstmal interessant. Gabi wird von Elfie ins Kino eingeladen.
Mhm.
Und zwar per Postkarte. Sie wohnen
so
aber zwei Stockwerke voneinander entfernt.
Auch wenn sie drei Straßen voneinander entfernt wohnen würden, ist das ein ganz heißes Eisen.
Und zwar
Eisen.
Frankierte Postkarte. Also sie hat die, anstatt irgendwie eine Treppe runterzulaufen zu klingeln, ist sie ganz runtergegangen, eine Postkarte in den Briefkasten geworfen, die einen Tag später ein Postbote wieder ins gleiche Haus gebracht und in den Kasten geworfen.
Und da ist natürlich auch, ich meine, das dauert dann, der Postweg wird ja trotzdem eingehalten, das heißt, dass man, und man kennt das Kinoprogramm nur für eine Woche, also das ist ein richtig enges Höschen, was sie sich da gestrickt
absolut.
Hat.
Absolut. Und, naja, Benno und Gabi haben so ein bisschen so eine Diskussion.
Nee, da sind wir noch nicht.
Ach so.
Oder sind wir da?
Ich glaube, wir fangen doch mit Gabi an, weil sonst wüsste ich doch gar nicht, dass sie eine Karte von Elfie bekommen hat. Ich glaube, fängt die Folge nicht mit Gabi an?
Ah ja, ja. Ich habe da meine Fingernägel lackiert, deswegen meine Notiz ist, als Sigi und die Oma da aufeinander.
Achso, nee, kommt erst später. Nee, Gabi und Benno haben irgendwie eine Diskussion. Ich überlege jetzt gerade, worum es nochmal genau ging.
Na, es ging, glaube ich, so ein bisschen darum, dass sie ihren Job nicht mehr hat und dass sie aber trotzdem auch nicht mehr will, dass sie eine WG haben, sondern ihre Wohnung alleine will.
Genau. Und da wirft Benno ihr irgendwann vor, du wirfst das Geld raus wie Watte.
Ja. Das ist die eine Sache, die wir groß rauswerfen alle. Also
was ist das denn für ein sehr neues, mir unbekanntes Bildnis?
Die ganzen Anti-Watte-Demos, da können wir uns ja sehr wirklich.
Ey, du wirfst das Geld raus wie Watte.
Absolut.
Das gibt's doch gar nicht.
Verrückt, ne?
Das ist wirklich verrückt.
Hab ich auch nicht verstanden, aber offensichtlich benutzt sie viel Watte. Ja, und dann ist halt die dreckige Badewanne auch eine Eskalation und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Sie haben ein sehr cooles Badewannenregal,
stimmt,
dieses gelbe Regal, da finde ich ganz geil. Mit
das
so ganz
könnten
vielen
wir
Fächern.
Bei uns auch machen.
Na,
wir könnten so da hoch
am Ende der Badewanne
eine Sache machen.
Das fand ich echt gut.
Mhm.
Das sah auch irgendwie cool aus.
Leute, wir müssen leider jetzt hier abbrechen und uns ein Badewannenregal
sehr
bauen.
Very 70s. Naja, auf jeden Fall, jetzt hast du die große WG-Diskussion, lass uns keine WG mehr sein, sozusagen. Dann sind wir im Akropolis, weil wir haben ja in der letzten Folge gelernt, oh, die Mutter ist krank, dem Akropolis geht's schlecht, das steht auf der Kippe. Marion hat ja dann schon überlegt, vielleicht kann ich dem Akropolis helfen, vielleicht kann ich Vasili helfen, vielleicht kann ich da irgendwie einen Ferienjob machen, weil Marion nämlich, das haben wir auch in der letzten Folge gelernt, so eine Sprachferien machen will. Und dann sagt die Mutter oder der Vater, ich glaube Hans, oder sagt, ja, da muss er noch ein bisschen was dazu verdienen. Das ist sehr teuer. Und dann sagt sie, ja, such mal einen Ferienjob. Und jetzt scheint sie die Chance zu haben. Und jetzt ist es tatsächlich so. Wir sehen, dass Akropolis Marion kellnert. Und dann bringt sie die Teller in die Küche. Und hat
Yoshis Frau reingegilt-trippt.
Genau.
Du, dann, ich muss da jobben, aber kochen kann ich nicht. Könntest du das machen?
Genau, wir sehen dann in der Küche, dass Frau Benasch gerade dabei ist, das Akropolis zu retten.
Wie schreibt man Benasch?
B-E-N-A-R, also wie Arsch dann.
Ben Arsch.
Ja.
Ich dachte immer, ich hatte es immer so französisch im Kopf.
Ach so,
Benage.
Nee, das ist so, weil das sind ja auch Böhmen, wird ja, glaube ich. Also sie sagt ja dann auch hier, ich mache hier Essen aus meiner böhmischen Heimat, sie macht da irgendwelche Knödel und so. Und weil ja auch Benno, nicht Benno, weil ja ihr Mann, wie heißt er nochmal?
Yoshi,
der ist ja auch immer da irgendwie
das
so.
Das ist nun wirklich der einzige Name, den ich kann.
Der ist ja da auch immer in die Gegend gefahren, um da so Erde zu holen.
Weil
für
so
diese
ein niedlicher
Beerdigung
Name.
So. Genau. Also das ist, die kommen so aus dieser Ecke. Aus dieser Ostecke.
Meine Oma auch, meine Urma kam aus Böhmen.
Naja. Ich glaube auch, dass Benner so gar nicht so ein unüblicher Name da aus der Ecke ist.
Soll ich dir mal eine krasse Story über meine Urma erzählen?
Ja.
Meine Uroma, und ich glaube, mein Vater hört es und wird mir eine sehr strenge WhatsApp-Nachricht schreiben, dass, was ich erzähle, totaler Bullshit ist, und dann werde ich es in der nächsten Folge korrigieren. Aber ich habe mich daran erinnert, dass meine Uroma, ich glaube, die ist mit 101 gestorben, vor ein paar Jahren. Und kam aus Böhmen und hat immer nur Deutsch gesprochen.
Mhm.
Und hat aber die ersten ein oder zwei Jahre Polnisch gesprochen.
Ja.
Konnte das aber nie, ist zu lange her gewesen, ist irgendwie nicht. Und hat dann auf ihrem Sterbebett irgendwie in den letzten Tagen nur noch Polnisch gesprochen.
Ja.
Und das fand ich so krass, weil man dann so weil das einem auch so zeigt, dass, wie das Gehirn funktioniert, dass, dass man Sachen weiß, von denen man nicht mehr weiß, dass man sie weiß und die dann plötzlich kann. Also was für Reserven wir haben, die wir nicht anzapfen können.
Vielleicht hat die auch einfach so überhaupt nicht mehr richtig sprechen können und ihr habt alle gedacht, es wäre polnisch.
Hm. Okay, Papa, also schreib mal bitte lieber Nils die Nachricht und nicht mir.
Ich, meine Großeltern väterlicherseits haben auch in Polen gelebt. Ich weiß gar nicht, wie weit Böhmen sich erstreckt. Ich weiß gar nicht genau, wie das damals irgendwie eine Sache war. Aber ich weiß, dass die in...
Kommt halt auf das damals an, welches damals es war, glaube ich.
Die haben in Gleiwitz gelebt oder so. Was, Gleiwitz? Nee, Breslau, glaube ich. Und mein Großvater war da wohl Theaterkritiker. Und das ist so lustig, weil sich da diese Linie weiterführt zu mir.
Ja, du bist der jetzt auch.
Ich bin auf Shortcuts sehr beliebter Filmkritiker.
Ich finde gut, dass du dich selber als beliebt bezeichnest.
Bei mir zumindest.
Also bei mir bist du sehr beliebt.
Aber das ist dann...
Und zwar auch nur als Filmkritiker.
Meine Connection in den Ostblock. ja, aber...
Connection in den Ostblock.
Aber da ist, das ist irgendwie ganz niedlich, dass sie dann da so kocht und so. Und irgendwie sagt, ich habe früher immer für 40 Leute gekocht und so. Ich weiß noch, wie das geht. Und dann die dadurch das Akropolis so ein bisschen retten, weil sie halt einfach irgendwas servieren. Und Vasili sieht das auch direkt wieder als, Marion hilft mir, geil, dann steck ich ihr die Zunge in den Hals.
Ja.
Das ist auch so.
Und
okay,
da habe ich zum Beispiel stehen, warum wird eigentlich in der Lindenstraße immer so krass an Gesichter rangezoomt? Wir würden ja den Kuss auch sehen, wenn wir irgendwie noch den Oberkörper, aber wir müssen doch nicht, wir müssen doch, es muss doch kein Dreier werden.
Naja, die Fernseher waren in den 80ern noch sehr klein, da muss man
aber
das Bild
sehr groß.
Aber da
bist du jetzt
machen.
Vorgesprungen.
Okay,
weil
das kann gut sein. Also dann sind wir auf jeden Fall in der Nolte-Wohnung. Was? Nee, Entschuldigung.
Ich habe dich nur geärgert.
Ah, verstehe. Gefoppt hast du mich.
Ja.
Dann sind wir nämlich in der Nolte-Wohnung bei Bertha und Lydia. Also,
Lydia heißt die Oma?
Ja, die Mutter. Ist ja die Mutter von Bertha.
Ja, aber sieht aus wie eine Oma. Da mache ich einfach ganz klare...
Ja, bist du da jetzt erstaunt, dass sie Lydia heißt? Weil das ist für dich kein Oma-Name, oder
ja,
was?
Ja, Lydia ist für mich ein jüngerer Name als Bertha.
Ich finde, Lydia ist ein mega Oma-Name.
Nee, finde ich gar nicht. Lydia sind für mich Leute, die so alt sind wie ich, aber Bertha heißen nur Omas.
Kennst du, wie viele Lydias kennst du?
Also.
Mit denen du aktiv befreundet bist.
Na, okay. Da kenne ich aber auch keinen Martin. Also, das ist, kann ja jetzt hier nicht.
Doch, du kennst irgendeinen Martin.
Das kann, aber
Martin.
Ich bin mit keinem befreundet. Das kann ja jetzt hier nicht quasi deinen
ich
Fall
jetzt,
irgendwie
ich begründen. Jetzt, in welchem
also, es
Martin
kann auch jetzt keine
bekannt.
Beweisführung
bekannt.
Sein.
Bekannt reicht mir auch schon. Du bist mit keiner Lydia bekannt.
Lydia? Ich kannte aber Lydias. Ich hatte eine Lydia in der Klasse. Lydien. Lydie.
Klar, Lydien.
Nee. Lydie. Doch, ich kannte Lydias.
Ich glaube, ich hatte auch eine Lydia irgendwo in der Schule.
Mhm. Das war ein Name in unserer.
Ja, aber es ist aber trotzdem.
Für mich
ich hatte
gar
auch einen
nicht.
Wilhelm in der Parallelklasse.
Aber
und
Bertha?
Wir haben alle gesagt, okay, das ist wirklich ein Opername.
Aber Bertha. Heinz ist ein, da sind wir uns alle einig, oder?
Heinz ist mein Patenonkel.
Alle meine Opas hießen Heinz. Alle. Nö. Doch, Nils.
Nö, aber meine nicht.
Ja, aber
deswegen ist für mich kein Opa-Name.
Es ging um die Aussage, die ich getroffen habe.
Ich weiß gar nicht, wie der Vater meiner Mutter hieß.
Nee?
Wahrscheinlich Adolf.
Okay.
Meine Mutter sagt, der wäre ein Arsch.
Ja, dann heißt er wahrscheinlich Adolf.
Und der ist so im Krieg
Adolf.
Gefallen oder so, deswegen.
So interessant, dass Adolf quasi ja keiner mehr heißt.
Ja.
Und wenn man seine Kinder so nennt, ist es halt ein Statement, wie eine Statement-Kette.
Ja.
Aber so Rudolf und Hermann ist irgendwie okay.
Naja, ganz ehrlich, nicht alle Männernamen.
Nö, aber die, also ich fand die schon genauso schlimm.
Ja, aber Adolf war ja schon so the face of it.
Oh Mann, okay.
Dass der Vorname am meisten belastet ist, finde ich jetzt nicht. Es gibt ja auch noch ein paar Adolfen. Also so.
Ich habe hier übrigens Featuring gemacht. Das
oh,
habe ich gar nicht vorgelesen.
Mach mal.
Soll ich mal?
Hau raus.
Featuring Penispostkarten, Stuhlkotze, Malochen, der Weihervortrag, Menschenwürde. Und ein Wort, was ich nicht lesen kann, was mit Drogen anfängt. Drogenhaus, Drogenkuhs, Drogenhams.
Ja, Drogenhams, da kommen wir später zu. Sehr viele Featurings, muss ich sagen.
Ist es eine Kritik? Ist es eine Featuring-Kritik?
Nee, ist keine Featuring-Kritik.
Immer so viele Featurings.
Erstaunlich viele Featurings. Hast du, glaube ich, ein bisschen aufholen wollen, dass du beim letzten die Featurings vergessen hast. Hast jetzt dafür ein bisschen mehr, hast du ein bisschen Fleiß-Featurings gemacht.
Meine Aussage dazu ist, ich habe immer so viele Featurings. Ich lasse mir von dir mein Leben nicht zerdeuten.
Weißt du, Maria, manisch-depressive Menschen sind nun mal nicht sehr belastbar.
Ich spüre das gerade.
Naja, auf jeden Fall, so.
Genau, pass auf. Also, Oma Lydia geht mit einem Blumenstrauß zu Sigi, weil sie von Sigi zum Abendessen eingeladen worden ist.
Es gibt übrigens, ganz kurz, bevor sie losgeht, ist sie ja noch kurz mit Bertha in der Wohnung. Ich muss das noch kurz, du bist weit gesprungen, das müssen wir noch schnell sagen, weil das ist wichtig. Weil als sie mit Bertha in der Wohnung ist und sagt irgendwie, ja, ich gehe, ja, ich bleib zu Hause, Mutter, da gibt es schon ein sehr deutliches, es wird sehr deutlich angemeldet, es gibt diesen super deutlichen, wann wird Bertha ihrer Mutter Lydia endlich sagen, dass sie nicht mehr arbeiten geht, Vibe. Das ist da, es steht da.
Aber den finde ich, den gab es schon dreimal oder so.
Ja, aber ich finde den da sehr, sehr. Ich finde so deutlich, dass ich mir sogar aufgeschrieben habe, die ich hier in meinen Notizen sehe. Also.
Ich fand aber, diese Anmeldung gab es schon ein paar Mal.
Gut, ich fand es hier sehr deutlich. Aber okay, Maria.
Ich meine, sie wurde ja auch eingelöst.
Ja.
Deswegen ist ja okay, Nils.
Danke. Aber gut, jetzt bist du dran.
Und da musst du mir jetzt helfen. Also. Sigi hat sich ja total daneben benommen, als sie das letzte Mal bei ihm geklingelt hat, um ihm zu sagen, dass das offensichtlich ein Wasserschaden, den genau. Übrigens der offensichtlich trocken geföhnt wurde oder was war. Eigentlich müssten sie nämlich diese beiden Wohnungen räumen, um da wieder die Wände trocken zu legen. Ich kenne mich da aus.
Ja, offensichtlich. Ja. Wasserschaden ist in jedem Haus tausendmal.
Ja, aber
Tag.
Da muss eine Diagonaltrocknung stattfinden auch noch. Da muss man dann mit einem 32er Kröpfen und einem 9er Maul einfach
klar,
ein paar Tage.
Erst mal ein paar Siemens Lufthaken.
Ja, ja. Das geht nicht so einfach. Nee, nee. Da muss jemand vom Amt kommen.
Ach, stimmt.
Okay, und da hat er sich ja total daneben genommen, obwohl sie ja, ja recht hatte. Ja. Und deswegen hat er sie vermeintlich zum Abendessen eingeladen oder ja. irgendwie, um sich zu entschuldigen ja. bei ihr. Und das findet ja. sie auch. Das
richtig.
Ist fein von dem Herrn. Ja. Und dann hat sie auch Blümchen dabei und steht dann vor seiner Tür. Und Sigi weiß weder, dass seine Frau nicht da ist,
ja.
noch, dass er diese Verabredung hat.
Ja.
Und weiß es aber so hart nicht, dass ich irgendwann dachte, hat Elfi das irgendwie in die Wege
ja.
geleitet?
Hab ich auch eine
ohne,
Zeit
dass
lang gedacht.
Sigi das wusste. Ja. Aber dann wäre er ja schon wieder super wütend auf Elfi gewesen, was er ja nicht war, was er ja bei ihm kleinen Scheiß ist.
Ja.
Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, was mir diese Szene sagen sollte. Oder hat die Oma quasi, ist sie jetzt völlig verrückt geworden? Hat sich das ausgedacht, dass diese...
Ich habe auch im ersten Moment gedacht...
Weil irgendwann fiel es ihm ja ein, aber so komisch.
Genau. Weil irgendwie, das macht auch wirklich, die Szene macht auch ganz hart keinen Sinn. Erstmal, er sitzt zu Hause und chillt mit Pullover und Krawatte.
Das ist so sein Chill-Outfit. Das macht für mich total Sinn ja. bei dem.
Und dann steht's vor der Tür und dann habe ich auch erst gedacht, es schien irgendwie so, als hätte auch sie eine Karte bekommen, dass sie zu ihm soll. Und als hätte irgendwer allen da so einen Streich gespielt, habe ich eine Zeit lang gedacht. Dass jemand so Einladungspostkarten an alle verschickt hat. Und die
natürlich
sich jetzt so
ein fieser gegenseitig. Streich, dass dann wirklich zwei ins Kino gehen.
Naja, und dann aber anscheinend weil er sagt dann, Elfi, geh doch mal an die Tür. Und dann meldet sie sich nicht. Ach ja, Elfi ist ja im Kino, sagt er dann. Dann geht er an die Tür, dann steht da die Neulte.
Und er sagt ja, Elfi ist im Kino.
Ja, genau. Und dann sagt sie ja, ich wollte ja zu Ihnen, weil Sie haben mich ja eingeladen. Also er hat sie ja wohl auch gesagt.
Ja,
darf
genau.
ich Sie bitte einladen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen?
Genau, und sie hat es dann sogar auch nochmal zitiert genau. und so. Und dann dachte sie halt in dem Moment, dass er das nur aus Höflichkeit gesagt hat, aber gar nicht ernst gemeint ja. war und wurde wieder sauer. Und
genau.
er rudert dann so zurück, aber ich dachte so, hä? Aber immer noch so, als würde es ihm nicht einfallen, sondern als würde er jetzt quasi nur improvisieren.
Genau, es war so ein bisschen Ping-Pong zwischen den beiden, auch irgendwie komisch gespielt und so. Dann ging noch das Flurlicht aus
ja,
und
gut.
sowas.
Das ist ja wirklich same, same everyday in der Lindenstraße.
Ja.
Aber, und dann sitzen die irgendwie am Tisch und dann fängt sie an, ihm zu erzählen, was Frau Kling alles Böses über Elfi sagt.
Ja.
Und da dachte ich so, ist das jetzt irgendein Spiel von ihr, weil wir haben Frau Kling das nicht sagen hören. Und sonst kriegen wir ja alles mit, wenn Frau Kling so böse lästert. Ja. Deswegen dachte ich, spielt sie da gerade irgendwelche Leute gegeneinander aus? Und weil sie so sehr konkret ist über die Dinge, als würde quasi Frau Kling sich besonders auf Elfie eingeschossen haben. Und ich dachte so, wenn das stimmen würde, hätten wir das doch schon mitbekommen.
Also ich finde das nicht so, ich
okay,
finde das
aber
sehr plausibel.
Trotzdem,
ich habe mich nur, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, ob jetzt auch mal rauskommt, dass die Grise einen Schlüssel zur Wohnung von den beiden hat und da, wie wir in der allerersten Folge gesehen haben,
das
ja
Haus
ein- und
vergiftet.
Ausgeht und immer guckt, ob alles da ist und
ja,
so.
Ja.
Aber es kam nicht raus. Aber das war jetzt das,
und,
wo ich die ganze Zeit dafür
und da springe ich jetzt schon mal vor, weil ich zu denen echt nicht nochmal zurückkehren muss, ist, dass natürlich Sigi auch sofort wieder denkt, dass die Anschuldigungen stimmen, anstatt auf Frau Kling
ja,
sauer
ja,
zu werden. Denkt er sofort, ja.
Seine Frau ist eine Schlampe, läuft rum wie eine Schlampe den ganzen Tag.
Und macht
die sagen
alles
auch andauernd wie eine Schlampe.
Wie eine Schlampe, ja. Und dass sie alles dreckig macht.
Ja.
Und vor allen Dingen, gut fand ich auch, den Dreck überall verteilt.
Ja.
Als würde sie echt mit so einem Müllbeutel so wie so Reis nach einer Hochzeit streuen.
Ja.
Und ich weiß, das macht man nicht, davon sterben Tauben, wir beruhigen uns alle wieder. Aber so, ne?
Ja. Er wirft ja auch vor, Läuse zu haben und zu verteilen und so, also es ist so.
Ja, was für eine Absurd, und er wird ja wütend und man denkt in dem Moment, also als sie ihm das erzählt,
ja.
Ach so, jetzt, klar, der wird wütend, weil Frau Kling eine alte Fotze
ja, ja, genau.
ist, aber
ja, genau.
wird er gar nicht.
Nee,
nee, er wird
einfach
wütend
alles
auf
glaubt.
Elfie. Ja. Ja, ist ja klar, dass du dich wieder daneben benimmst, so, das ist seine Wut.
Das ist echt, das Paar, die hasse ich bei wirklich ab
ja, wobei sie im Moment nicht, hasse ich im Moment nicht so sehr wie ihn. Hasse
das stimmt,
ihn schon
aber
mehr.
Trotzdem ist sie auch, also ich meine.
Dann sind wir bei Beate oder Bertha oder weiß ich auch nicht, Bertram und dem alten Segelfahrermann.
Ach so, Bertha und dem alten Griese. Ja.
Genau, und es wird hier eine berühmte Filmsache benutzt, um uns zu zeigen, dass jemand betrunken ist. Das Haar ist etwas wild.
Ja, aber es ist vor allem so geil, wie er sie abfüllt.
Ja, wie er sie abfüllt und dann auch so bedrängt. Also alles, was so auch sexuell ist, finde ich in der Lindenstraße wahnsinnig problematisch. Hätte man wahrscheinlich nicht in den 80ern, weil man ist ja zum Glück mittlerweile einfach ein bisschen aufmerksamer geworden. Und das merke ich übrigens auch, wenn wir immer so Filme gucken, so Police Academy und so, dass das eigentlich nicht okay ist alles.
Ja.
Aber in der Lindenstraße fühle ich mich so unwohl, was natürlich auch unterstützt wird durch die unfassbar creepige Musik, die immer benutzen.
Er gießt ja dann noch einen Likör ein. Ich mochte die Szene, weil es wird wieder so ein bisschen erzählt, dass sich diese Beziehung zwischen Bertha und dem alten Griese so vertieft. Und weil sie bei ihm sitzen in seiner Junggesellenbude, wo auch so ein bisschen alles so ein bisschen so durcheinander ist und so.
Und wie schön sie es auch findet. Und es ist halt wirklich gar nicht schön, weil
so
auch die leeren Bierflaschen sich so aus seinen Regalen stapeln.
Und dann ist es so lustig, wie er sie abfüllt, weil er sagt, komm hier noch ein kleines Likörchen. Und dann sagt sie, ich hatte doch schon drei. Und er so, was? Drei Liköre? Oder waren es vier?
Nee, er hat gesagt drei und sie so, nein, es waren vier. Und er so, ach, vier.
Ja.
Okay, cool.
Das hat mir gut gefallen. Und dann knutschen sie, ne? Dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, er küsst sie
doch
dann.
Ja, stimmt, er küsst sie
dann.
Ja.
Und dann kommt eine Hammer-Szene. Weil dann sind wir sind dann safe, wir sind set mit den beiden, die sind irgendwie gut. Und dann sind wir in der WG. Und das ist der Hammer. Gabi und Elfie kommen aus dem Kino nach Hause und kommen in die WG und finden Blond Robert Smith Chris in der Küche vor, die auf dem Boden liegt. Sie hat offensichtlich einen Rückfall gehabt, leider, und hat sich wieder zugeschüttet. Vor ihr steht der Küchenstuhl. Auf dem Küchenstuhl fein drapiert, arrangiert, ein großer Haufen Kotze. Und als sie das Licht anmachen, wacht Blond Robert Smith auf und sagt, oh, ich dachte, hier wäre die Toilette.
Und Nils hat ein hartes Flashback in seiner Jugend. Und ich weiß nicht, ob ihr es in den anderen Folgen schon mitbekommen habt, aber ich spreche mich stark und auch öffentlich gegen Kotzen und Kotze in Filmen aus.
Ich dachte, hier wäre die Toilette.
Das ist die Toilette.
Es ist natürlich eine dramatische Szene und mir tut es auch leid, aber es ist tatsächlich auch einfach wahnsinnig lustig.
Gabi wird dann auch sehr streng.
Gabi wird super sauer und dann fängt so ein Streit zwischen den allen an und dann hält Blonde Robert, das ist ein Vortrag darüber, dass sie an Weiher will.
Weil da sind die Vögel.
Ja. Mhm. Und irgendwie alle so, was denn für ein Weiher und auch
ich will nicht, was ihr wollt.
Ja.
Ich will an den Weiher,
genau.
Weil da sind die Vögel. Ich will nicht, was ihr wollt.
Und dann sagt sie den wunderschönen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil das ein schönes Zitat ist, das ich gerne auf T-Shirts drucken würde.
Bitte nicht.
Und auf Sticker und einfach überall gerne sehen würde. Blond Robert Smith, Chris, sagt nämlich zu Gabi, du bist eine blöde Arbeitersau.
Ja. Immer nur malochen, 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 sagt aber, sie dann.
Ne, aber du bist eine blöde Arbeitersau, ist ja wohl der geilste Spruch aller Zeiten. Das finde ich den absoluten Hammer. Also so ein Sticker mit dem Gesicht von Blond Robert Smith und da drumherum dieser Spruch.
Oder mit meinem.
Würde ich mir sofort.
Ich kann auch sauer gucken.
Würde ich mir sofort überall hinkleben. Und das führt dann aber dazu, sie schicken dann Blond Robert Smith ins Bett, die schleicht sich dann aus der Wohnung raus, weil sie an den Weiher will, bla bla bla. Und das führt aber dazu, dass Gabi und Elfie über ihre Männer streiten. Gabi und Elfie sind so, dann werden irgendwie so sauer auf Chris und stellvertretermäßig beschimpfen sie sich dann gegenseitig, was sie für scheiß Männer hätten.
Ja, Gabi ist dann so, ja, wäre gut, wenn du das deinem Mann Sigi nicht erzählst, damit der uns nicht hier gleich irgendwie wieder verklagt, weil wir hier illegal Untermieter haben. Und sie so, hä, was ist denn mit dir los? Dein Mann ist doch auch mehr, mehr, mehr. Und dann geht es so los.
So, und Blond Robert Smith, wir haben gesehen, sie geht raus, weil sie an diesen ominösen Weiher will, unbedingt. Wir haben aber auch gesehen, dass sie betrunken ist und wissen, weit kann die nicht kommen. Und wir sehen, sie ist nicht weit gekommen, sondern sie liegt im Treppenhaus und pennt. Und wer entdeckt es? Benny mit seiner Videokamera.
Genau. Und zoomt schön an ihren Schritt ran, wo ihre Strumpfhose aufgerissen ist und ihr Schlippi freiliegt. Und
also für Benny.
Zoomt sich da auch mal richtig einen rein, sag ich mal so. Und geht dann, logisch, nächster Schritt, next step. Trifft sich mit seiner ganzen Familie im Wohnzimmer und sie gucken sich seine Zoom-Sache an und er sagt dann auch nach sehr unerträglich langen 30 Sekunden, geht nur noch 2 Minuten. Okay, cool, Benny, danke. Dann ist ja gut.
Ja, aber ich glaube, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Das war, bei dieser Szene, er ist ja gestellt worden. Also er guckt das ja nicht und sagt, guckt mal mit.
Aber warum sie dann auch immer die anderen Kinder dazu holen, ist halt so ein bisschen unklar, finde ich.
Das ist halt Familienrat, weil Marion ihn verpfeift. Die hat ja gesehen, dass Benny das gefilmt hat im Flur und sagt, spinnst du, was machst denn du da? Und hat das dann offensichtlich ihren Eltern erzählt und deswegen gucken sie alle dieses Video. Und die Eltern sind so enttäuscht von Benny. Benny, was hast du da nur getan? Warum filmst du diese wehrlose Frau, wenn sie da auf der Treppe liegt und so? Wozu machst du das? Und dann macht Benny so eine super komische Entschuldigung. Er wollte ihr eigentlich helfen, aber er kann sie ja nicht alleine tragen, weil er ja noch so klein ist. Und deswegen hat er sie gefilmt.
Ja, deswegen hat er vor allen Dingen ihren Schritt gefilmt, damit die Leute, die sie später tragen, eine gute Stelle schon finden, wo sie so reingreifen können, um sie anzuheben. Das war im Prinzip nur so eine Art Bedienungsanleitung fürs Hochheben, die er da vorbereitet hat.
Es ist wirklich eine super seltsame Entschuldigung, die auch wirklich.
Und dann geht er in den Flur und holt sie. Aber davor gab es schon Marion. Hat es den Eltern gesagt, man hat sie irgendwann. Also Blond Robert Smith liegt da irgendwie seit 2 Tagen im Hausflur.
Ja, ja, ja. Und diese Entschuldigung von Benny, die wird dann irgendwie angenommen, aber man denkt immer noch so, aber was war denn jetzt davon genau die Entschuldigung?
Und dann
so.
Geht es halt ein großes Menschenwürdegespräch los. Also es ist, ja, es wird auf jeden Fall nochmal auftauchen, denke ich.
Auf jeden Fall ist dann, während Benny dann Blond Robert Smith aus dem Flur holt und abtransportiert, kommt Bertha vorbei, Drunk Bertha, weil an diesem Abend alle in der Lindenstraße besoffen sind und kriegt noch so mit, dass Blond Robert Smith vom Weiher redet. Und diese Weiher-Geschichte trägt sich dann weiter wie ein Virus, Maria. Es ist der Weiher-Virus. Und sofort ist Bertha davon befallen, kommt nach Hause, wo ihre Mutter auf sie wartet und sagt zu ihrer Mutter, Mutter, ich war heute am Weiher.
Um die Vögel zu sehen.
Ja.
Weil ihr euch alle nämlich richtig scheiße mal ins Knie fickt.
Und dann sagt die Mutter zu Recht, was denn für Vögel, es ist doch dunkel. Und dann sagt Bertha, aber man kann sie hören. Rechts, rechts. Krächt, so sagt sie
das. Was in diesem Writers Room der Lindenstraße gedacht wird, was betrunkene Menschen machen, ist wirklich, vor allen Dingen nach 4 Likörchen.
Ja.
Also wir lassen mal alle die Weiherkirche im Dorf.
Und die Likörkirche, die Likörche.
Hm? Nicht schlecht.
Die Likörche.
Da muss ich jetzt anerkennend nicken.
Naja, und dann glaubt man, dass jetzt endlich der Punkt gekommen ist, wo Bertha ihrer Mutter sagt, dass sie da nicht mehr arbeitet, aber auch da hält sie die Fassade noch aufrecht und sagt, ach ja, ich muss ja morgen arbeiten gehen, dann weck mich bitte morgen früh, Mutter. Aber wir wissen, das geht nicht mehr lange gut. Und dann sagt die Mutter, ich will jetzt mit dir sprechen, auch so geil, dass ihre Tochter super besoffen nach Hause kommt, die Mutter sagt, ich will das aber jetzt mit dir ausdiskutieren. Und dann irgendwie sagt so, was ist mit dir los? Und dann so sieht sie ihn an und sagt, Mutter, ich werde jünger.
Mhm. Den Likör, liebe Lindenstraße, hättet ihr mal vertreiben sollen, dann würde es euch jetzt noch geben.
Vielleicht abschließend zu dieser Doppelfolge noch ein kleines Zitat von Elfi, das vielleicht auch ein bisschen dich vorweggenommen hat, Maria, wie du die Lindenstraße beschreiben würdest, denn als Elfi aus dem Kino nach Hause kommt, fragt Siggi, und wie war's, was hast du gesehen? Und dann sagt sie irgendeinen deutschen Film und sagt er, wie war's? Und dann sagt sie, ach na ja, deutscher Miesquatsch mit Pseudotiefgang.
Wobei, es ist ja hier auch kein Pseudotiefgang.
Ist auch kein Miesquatsch.
Ich habe auch schon jede fucking Szene in der Lindenstraße wird gespielt, aber das hatten wir schon vor der 12-Stunden-Pause, als wäre sie ein scheiß Theaterfinale. Jede einzelne Szene.
Das Geile ist auch, wie...
Alles ist immer überdramatisch.
In dieser Arbeitersau-Szene, wenn Blonde Robert Smith immer von sich redet, sagt sie auch, ich mache das jetzt. Und immer wenn sie ich sagt, zeigt sie so auf ihre Brust.
Weil
ich mache das jetzt. Weil ich jetzt.
Genau. Das damit so uns einfach worst auch klar acting ist.
Of the
ach, du meinst dich mit ich. Okay, cool. Naja, Leute, es war beschissen wie immer.
Also ich finde die erste Folge war Hammer. Da waren echt einige wahnsinnig tolle, skurrile Momente drin. Zum Teil gewollt, zum Teil nicht gewollt. Die zweite Folge war schwächer, wenn sie auch die größeren Lacher hatte. Mhm. Aber jetzt natürlich wie immer bei diesem wundervollen Podcast die große finale Frage. Liebe Maria Lorenz, meine große Liebe, bist du jetzt auch endlich davon überzeugt und hast es endlich eingesehen, dass die Lindenstraße die beste Serie aller Zeiten ist?
Also erstmal bist du auch meine große Liebe. Das wir hier einfach auch, das wollte ich einfach nur auch mal öffentlich machen. Ja, ich liebe die Lindenstraße sehr. Wir können diese Spezialrubrik jetzt abbrechen.
Also da kommst du vor keinem Gericht der Welt mit dich.
Ach, leck mich am Arsch!
Da machen die nicht mal einen Lügendetektor für an.
Oh, ich hasse es.
Das heißt also, Freude, Freude, wir sehen uns auch für Folge 19 und 20 wieder hier. Es ist Jubiläum, Folge 20 ist dann schon. Dann hast du schon 21 Folgen Lindenstraße gesehen.
Wie nennt man denn Jubiläen von ganz schlimmen Sachen?
Das überlegen wir bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns das auch gerne schreiben. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie man solch ein Jubiläum nennt, auf Twitter unter
Wimaf war weg.
Weil Wimaf nämlich weg war. Deswegen heißt mir da so. Oder per E-Mail an
wimaf@poolartists.de.
Sehr schön. Da schreibt uns gerne hin, falls ihr eine Idee habt, wie man furchtbare Jubiläen nennt oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt. Wir freuen uns über eure Post, über eure Zuschriften. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet beim schönsten Podcast aller Zeiten, nämlich Wimaf. Wiedersehen macht Freude. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und verbleibe mit herzlichen Grüßen. Ihr Nils Bokeberg.
Und Maria.
Maria. Also manisch-depressive.
Ciao, Leute.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?